wie weit, wie stark hänge ich daran? Ist das in meinem Herzen? Herr, komm doch wieder, aber jetzt noch nicht. Ich lese den Predigttext, der uns eine Perspektive zeigt für die Zukunft. Römer 13. Es sind nur 4 Verse. Vers 11 bis 14. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nah herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Knackiger Text. Ja, wir sind Kinder des Tages. Der Text beginnt damit, dass wir ermahnt werden, versteht doch die Zeit. Wir sind ja Menschen, die die Zeit durchaus verstehen. Also in vielen Situationen, wenn ich in den Spiegel schaue und vergleiche dann das Spiegelbild mit einem Bild von früher, dann sehe ich, ich verstehe die Zeit. Wenn ich nach draußen gucke und sehe, die Blätter gelb werden, verstehe ich die Zeit. Es wird Herbst. Der Herbst hat schon angefangen. Irgendwie verstehen wir Menschen die Zeit. Und doch ist es so, dass die Christen auf der einen Seite und die Menschen, die ohne Gott in dieser Welt leben, auf der anderen Seite zwei ganz unterschiedliche Zeitverständnisse haben. Ganz diametral entgegengesetzt. Bei den Menschen, die ohne Gott in dieser Welt leben, da heißt es, der Tag ist vorgerückt, die Nacht ist nicht mehr fern. Versteht ihr? Der Tag ist vorgerückt, die Nacht ist nicht mehr fern. Bei uns Christen heißt es, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nicht mehr fern. Die Nacht. Die Menschen, die in dieser Welt ohne Gott leben, sie sehen, dass es weniger wird mit der Zeit, die ihnen noch zur Verfügung steht. Hier auf dieser Erde, wir sehen das auch. Ja. Ich sehe das auch und ich muss euch sagen, ich sehe das nicht ohne Angst. Aber doch mit Freude. Auf der anderen Seite. Was machen die Menschen mit dem Stückchen Leben, was sie noch haben? Für sie kommt die Nacht, wo nichts mehr ist, der Tod. Es ist aus. Sie versuchen in dieses kleine Stückchen Leben so viel hineinzupacken, wie es geht. Ich hörte letztens eine Christin sagen, ich werde jetzt bald in Rente gehen und dann möchte ich noch dahin fahren und dahin fahren und unbedingt dahin fahren und auch noch dahin fahren. Das muss unbedingt noch rein in dieses Leben. Meine Schwager und Schwägerin waren mal in den Vereinigten Staaten und haben da eine Rundreise gemacht. Und das war auch sehr schön. Und dann waren sie nachher ein bisschen traurig, dass sie New York nicht gesehen hatten. Meines war für sie kein Weltuntergang, es sind auch Christen. Aber sie waren ein kleines bisschen traurig. Ach, das haben wir nicht mehr geschafft. Und dann sagte mein Schwiegervater, wisst ihr was, wenn ihr im Himmel seid, dann werdet ihr bestimmt nicht sagen, so ein Mist, ich habe New York nicht gesehen.
Nichts verpasst.
Nichts verpasst. Ja, aber da sieht man das unterschiedliche Zeitverständnis. Unsere Perspektive ist anders. Wir sagen nicht, die Nacht ist nahe herbeigekommen. Wir sagen, der Tag ist nahe herbeigekommen. Die Nacht, in der wir jetzt leben, beeinflusst von bösen Mächten, beeinflusst von der Welt, beeinflusst von dieser Gesellschaft, beeinflusst von den Menschen, die uns umgeben, beeinflusst von dem Herr der Luft und der Welt, dem Teufel. Wir werden von allen möglichen Dingen beeinflusst. Es ist traumtänzerisch anzunehmen, dass man in der Nacht lebt und nicht davon und nicht in Gefahr steht, davon eingelullt zu werden. Aber da kommt der Tag. Der kommt nah. Und ich sage das mal in Anlehnung an eine Predigt, die ich in England, in Wales dieses Jahr, in diesem Sommer gehört habe. Es wird ein großartiger Tag. Dieser Tag ist ein wunderbarer Tag. Dieser Tag ist ein herrlicher Tag. Wir denken immer im Zusammenhang mit diesem Tag an Dinge, die wir nicht mehr erleiden müssen dann. Das kennt ihr. Keine Tränen und so weiter, kein Geschrei, keine Krankheiten, keine Apotheken, keine Ärzte, keine Bestatter, keine Anti-Aging-Produkte und so weiter und so weiter. Ich habe mal nachgelesen in der Offenbarung, wie denn dieser Tag charakterisiert ist. Und das lesen wir hier mal.
Das ist die Nacht.
Also,
Da ist es.
Ja. Und es wird keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr, das ist das himmlische Jerusalem, wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und es wird dort keine Nacht mehr geben. Und sie bedürfen nicht eines Leuchters, noch des Lichts der Sonne, denn der Gott, der Herr, erleuchtet sie. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Über diese Passage könnte man lange reden. Wir könnten eine ganze Predigtreihe darüber machen. Ich habe mal angeliehen bei einem amerikanischen Pastor des 19. Jahrhunderts, A.T. Pearson. Der hat das wie folgt interpretiert. Ja, ihr könnt es ruhig mal anlesen. Das Leben der Kinder des Tages. Keinerlei Fluch bedeutet vollkommene Sündlosigkeit. Der Thron Gottes und des Lammes, vollkommene Regierung. Seine Knechte werden ihm dienen, vollkommener Dienst. Sein Angesicht sehen, vollkommene Gemeinschaft. Sein Name an ihren Stirnen, vollkommene Ähnlichkeit. Nacht wird nicht mehr sein, vollkommen gesegnet, herrschen in alle Ewigkeit, vollkommene Herrlichkeit. Ich kann nicht über das alles predigen, lasst mich etwas herausgreifen. Vollkommene Sündlosigkeit, könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, nicht mehr versucht zu werden? Keiner Versuchung mehr unterliegen zu müssen, weil es niemanden mehr gibt, der dich versucht. Wenn das nicht mehr passiert, dass dein Gewissen dich anklagt. Wenn das gar nicht mehr da ist. Das wird so sein. Heute an diesem Wahltag müssen wir natürlich darüber reden. Vollkommene Regierung. Ja? Wir sehen, wie die Regierungen dieser Welt ächzen und stöhnen unter den Lasten, unter der Verantwortung, die ihnen gegeben ist. Liebe Freunde, ich möchte hier nicht Politiker sein. Ich sage das ganz ehrlich. Das ist eine große Last. Regierung kann nicht vollkommen sein, nicht solange sie auf dieser Erde ist. Es wird eine vollkommene Regierung sein im Himmel. Und vor allen Dingen vollkommene Untertanen. Und die werden der Regierung vollkommen gehorchen. Und die werden sich vollkommen über diese Regierung freuen. Vollkommener Dienst. Jeder, der in der Gemeinde mitarbeitet, weiß, dass es mit Lasten verbunden ist. Und dass es auch mit Reibungsverlusten verbunden ist. Ja? Zumindest sein kann. Vollkommener Dienst, das heißt, ich freue mich so unbändig, dass ich Gott dienen darf. Ich bin so froh, ein Diener zu sein. Und so weiter und so weiter. Vollkommene Ähnlichkeit, endlich umgestaltet zu werden in das Wesen Christi. Ich komme später noch darauf zu sprechen. Das ist dieser großartige Tag, den wir erwarten. Es ist ein herrlicher Tag. Es ist ein wunderbarer Tag. Der ist nahe gerückt. Er ist jetzt näher als zu der Zeit, als wir gläubig wurden. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, wir dürfen Zeitversteher sein. Was macht einen Zeitversteher? Also bevor die Schule wieder angefangen hat dieses Jahr, ich bin Lehrer, für diejenigen, die das nicht wissen, ich musste mich ein bisschen vorbereiten. Also ich habe mir meine Sachen zurechtgelegt und geguckt, welchen Stundenplan habe ich denn, welche Klassen, welche Fächer wo und welche Materialien brauche ich, muss das ein bisschen sortieren und mich auch seelisch drauf einstellen. Wir Menschen bereiten uns vor. Jeder von euch bereitet sich vor. Bereiten wir uns vor auf diesen Tag? Was heißt das denn? Was heißt es denn, sich vorbereiten auf den Tag, der da kommt? Drei Stichworte dazu. Erstens, aufwachen. Zweitens, ausziehen. Drittens, anziehen. Aufwachen, ausziehen, anziehen. Fangen wir an mit aufwachen. Und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen. Dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Wir sollten vom Schlaf aufwachen. Wisst ihr, der Paulus redet hier zu Christen. Er redet nicht über die Leute in der Welt, dass sie mal aufwachen sollen. Er redet von uns. Wir sollen aufwachen. Wir brauchen immer wieder diesen Weckruf. Und es ist ein Leitmotiv durch die Bibel hindurch. Dieses Motiv des Schlafens und Gewecktwerdens. Des Schlafens und Wachens. Ich kann das jetzt leider nicht alles aufrollen. Denkt an Jakob. Der schlief und als er wach wurde, sagte er, wahrhaftig, Gott ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Denkt an Jona, der schlief auf dem Schiff und musste geweckt werden, damit das Schiff nicht unterging. Er sollte beten. Denkt an Simson, der verlor seine Kraft im Schlaf. Denkt an die 10 Jungfrauen, die schliefen allesamt. Sowohl die Vorbereiteten als auch die Nicht-Vorbereiteten. Sowohl diejenigen, die das Öl hatten, als auch die nicht das Öl hatten, wenn ihr das Gleichnis von den 10 Jungfrauen kennt. Die schliefen und mussten alle geweckt werden. Warum? Weil der Bräutigam kam. Denkt an die 3 Jünger, Johannes, Jakobus und Petrus. Im Garten Gethsemane, die schwerste Stunde Jesu Christi. Was taten diese 3? Sie schliefen. Jesus weckte sie 3-mal. Einmal, um zu sagen, wacht doch und betet mit mir. Und ein andermal, kommt doch mit mir, begleitet mich, denn der Verräter ist nah. Er musste sie immer wieder wecken und er hat es getan. Liebe Gemeinde, das ist mein Trost. Es ist mein Trost für mein Leben. Es ist auch mein Trost für euch. Jesus ist geduldig. Jesus ist sanftmütig. Jesus passt auf. Er ist ein guter Hirte. Jesus ist weise. Er weckt dir immer wieder das Herz. Er weckt dich immer wieder auf. Er will dich aufwecken. Heute Morgen hier. Jetzt. Die Zeit verstehen, aufwachen. Wir fallen immer wieder in geistlichen Schlaf. Diese Gefahr ist immer da, solange wir auf dieser Erde leben, in einen geistlichen Schlaf zu verfallen. Ich habe eben schon Gründe genannt, weil wir noch in der Nacht leben. Und es wäre völlig unrealistisch anzunehmen, dass diese Nacht keinen Einfluss haben könnte auf uns. Ohne das weiter ausführen zu müssen. Ja? Wir brauchen immer wieder diesen Weckruf. Jesus weckt uns. Er tut das. Sein Wort weckt uns. Eine gute christliche Literatur weckt uns. Ein Gottesdienst kann uns wecken. Ein Lied kann uns wecken. Christliche Freunde können uns wecken. Jesus hat uns so viele Dinge bereitgestellt, die uns immer wieder wachrütteln müssen und wachrufen müssen. Wach doch endlich auf! Übrigens, wisst ihr, warum die Jünger im Garten Gethsemane eingeschlafen sind?
Aus Traurigkeit.
In meiner Bibel steht, es wurden ihnen die Augen schwer. Und ich habe das so definiert, vielleicht war da auch Traurigkeit dabei, ich habe das so definiert, sie waren einfach müde. Sie waren einfach erschöpft. Leute, und das passiert uns auch. Wir sind erschöpft und in einem Zustand der Erschöpfung, jedenfalls geht das mir so, da bin ich auch geistlich etwas erschöpft. Deshalb ist es gut, wenn wir dafür sorgen, dass wir Regenerationsphasen haben. Jetzt fällt ich mal ein bisschen praktisch. Dass wir Regenerationsphasen haben, dass wir Pausen haben, dass wir Erholung haben, dass wir regenerieren können, dass wir frisch sind. Körperlich frisch zu sein, heißt auch für den Herrn frisch zu sein. Aufwach. Was machen wir dann? Naja, wenn wir aufgewacht sind, müssen wir aber aufstehen, ja? Und dann, wenn wir einen Schlafanzug anhaben, dann müssten wir den mal ausziehen. Und das ist der nächste Punkt. Den Schlafanzug ausziehen. Ja, Paulus formuliert so, die Werke der Finsternis ausziehen. Und er nennt hier Beispiele. Das sind ganz schöne Kracher. Schlemmereien und Trinkgelage, Unzucht und Ausschweifungen. Bei mir steht Neid und Streit, die Pflege des Fleisches bis zur Erregung von Begierden. Das ist Schlachterübersetzung. Verse 12 bis 14. Das sind nur Beispiele, aber diese Beispiele decken wesentliche Bereiche unseres Lebens ab. Nämlich den Körper auf der einen Seite, unser Umgang mit unserem Körper auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Sexualmoral und unsere Beziehung zu anderen Menschen. Das steckt da drin. Schlemmereien und Trinkgelage. Lasst mich dazu eine Sache sagen. Es geht um den Umgang mit unserem Körper. Auch vordergründig. Ich möchte hier betonen, die Bibel ist nicht genussfeindlich. Ganz im Gegenteil. Es gibt einen schönen Vers im 1. Timotheus 6, den Reichen gebiete, nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, anderer Zusammenhang, macht aber nichts, sondern auf Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Leute, als Christen, ihr dürft genießen, ich würde sogar sagen, ihr sollt genießen. Ihr sollt mit Dankbarkeit genießen, was Gott euch gegeben hat. Wenn es keine Sünde ist, ist klar. Worum geht es denn hier? Schlemmereien und Trinkgelage. Es geht um Maßlosigkeit. Wer das Maß verliert, der ist maßlos. Wer kein Maß hat, der wird einfach von seinen Lüsten, Begierden, was immer, von seinem Wohlgefallen, er wird einfach getrieben. Er ist nicht mehr kontrolliert. Er hat keine Kontrolle mehr über seine Begierden. Wer maßlos ist, der wird in einem Boot weggerissen, wie im Wildwasser. Der kann das nicht mehr steuern. Wenn das Gas in deinem Auto kaputt ist und das Auto fährt, du hast keine Kontrolle mehr darüber. Das gibt eine Katastrophe. Sieh zu, dass deine Bremsen funktionieren. Du darfst alles genießen. Ja, du musst es genießen, weil Gott es schenkt. Und es ist schön, das zu genießen, was er schenkt. Weißt du, musst nur wissen, wo sind deine Bremsen. Werde nicht maßlos. Lass dich nicht dahin treiben wie ein Boot im Wildwasser. Bleib durch den Heiligen Geist kontrolliert. Das ist das, was wir hier gesagt bekommen. Schlemmereien und Trinkgelage, das sind ja solche Dinge, wo uns die Fresswut backt. Ja, die Saufwut. Es gab in den Losungen einen schönen Vers, den habe ich hier aufgeschrieben. Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Hier steht nicht, fällt euch Reichtum zu, dann werdet arm, sondern fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Schleppt das nicht mit, das kann eine Last werden. Ich weiß nicht, vielleicht, Angela.
Da habe ich auch gestern was gelesen mit dem Reichtum. Fällt euch Reichtum zu, dann erhöht nicht euren Lebensstandard, sondern erhöht das Geben. Das heißt, mehr geben können, weil wir das ja auch von Gott erhalten haben für andere.
Danke, Angela. Ja, hier fällt mir eine kleine Geschichte ein, vielleicht kennt ihr die. Ein Durchreisender ist unterwegs und kommt an einem Kloster vorbei und da sagt er, ach, da verbringe ich mal 3 Nächte, kann ich schön ausspannen, da ist es schön ruhig. Und es ist ein Kartäuserkloster und dann kommt der Mönch und zeigt ihm sein Zimmer, das ist sehr spartanisch eingerichtet, ja. Und dann sagt der Durchreisende, wo sind denn hier die Möbel? Dann sagt der Mönch zu ihm, wo sind denn Ihre Möbel? Dann sagt er, ich bin doch nur auf der Durchreise. Ja, sagt der Mönch, das sind wir auch. Hängt euer Herz nicht daran. Hängt euer Herz nicht daran. Ich muss es immer wieder sagen. Unzucht und Ausschweifung, da kann ich bis 13 Uhr predigen. Ich kann nur sagen, Gott hat uns eine Sexualmoral gegeben. Er hat sie uns in der Bibel beschrieben. Und das ist gut so. Und das ist gut für uns. Das ist gut, weil wir dann gesegnet sind, wenn wir uns daran halten. Deshalb hat er uns eine Sexualmoral gegeben. Nicht um uns zu, kasteien. Er hat sie uns gegeben, damit wir Freude haben, damit wir gesegnet sind. Das nur dazu. Neid und Streit. Was beneiden wir denn am anderen? Sein gutes Aussehen. Sein Besitz, sein Reichtum, seine geistlichen Gaben, seine Erfolge, seine Stellung. Liebe Freunde, wisst ihr, wenn wir Kinder des Tages sind, wie wir denn damit umgehen? Wenn wir Kinder des Tages sind, wie wir damit umgehen? Dann sagen wir, Herr, ich freue mich so über das, was der andere hat. Herr, es ist wunderbar, dass du ihm das geschenkt hast. Ich freue mich darüber und ich danke dir von ganzem Herzen. Es ist toll, was du diesem Menschen gegeben hast. Streit. Also Streit entsteht zum Beispiel, wenn unser Stolz verletzt wird, entsteht sehr oft Streit. Vielleicht, weil uns jemand unterschätzt. Wie geht ihr damit um, wenn euch jemand unterschätzt? Wie geht ihr damit um, wenn euch jemand kritisiert? Wie geht ihr damit um, wenn euch jemand zu Unrecht kritisiert?
Rechtfertigung.
Zum Beispiel. Oder da fängt es an zu brodeln hier. Ja, da fängt es an zu kochen. Ein Kind des Tages reagiert anders. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, anderer Kontext, aber doch übertragbar. Ich bin dankbar für Kritik. Ich freue mich über Zurechtweisung. Als Kind Gottes, sage ich jetzt, ja, als Kind des Lichts, als Kind des Tages. Ich freue mich darüber, weil sich jemand für mich interessiert, weil mein Leben jemanden anderen interessiert und er möchte mich zurechtweisen. Und was mache ich, wenn die Kritik so ganz daneben liegt? Das kann ja sein. Bin ich sanftmütig, milde, barmherzig? Danke für deine Kritik. Ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen oder sagen, ja, ich glaube, da hast du vielleicht das eine falsch verstanden oder ich sehe das so und so. Bleibe ich milde, bleibe ich ruhig, bleibe ich barmherzig? Wie gehe ich damit um? Was tut ein Kind des Tages? Es ist milde und barmherzig und nimmt Kritik und Zurechtweisung mit Freuden an. Danke, das brauche ich. Ich brauche das. Ja. Wir brauchen das alle. Kurzes Wort nur dazu. Neid und Streit, Pflege des Fleisches bis zu Erregen von Begierden. Ja, man kann viel, das ist nicht nur sexuell gemeint, man kann viel für sich, für sein Ego tun und immer mehr tun und immer mehr tun. Und dann steht man noch 5 Minuten länger vorm Spiegel und noch 5 Minuten länger. Und dann irgendwann merkt man, es treibt mich weg. Ja? Es nimmt mich, es hat mich im Griff. Mehr dazu nicht. Liebe Freunde, aufwachen. Schlafanzug ausziehen. So, und wenn wir den Schlafanzug ausgezogen haben, dann laufen wir nicht nackig durch die Gegend, sondern dann ziehen wir etwas an. Jesus Christus ziehen wir an und wir legen die Waffen des Lichts an. Das ist es, was wir anziehen. Waffen des Lichts, kann ich nur ganz kurz drauf eingehen. Also diese 4 Verse, ich habe gedacht, als ich das sah, oh, schön, nur 4 Verse. Da werde ich ja endlich mal fertig. Ja, da habe ich mich aber vertan. Die Waffen des Lichts, es ist die geistliche Waffenrüstung gemeint. Ja, ich gehe da nicht weiter drauf ein. Die geistliche Waffenrüstung ist in erster Linie eine Rüstung zur Verteidigung. Es gibt auch Angriffswaffen dabei. Aber diese Angriffswaffen, die es da gibt, die sind nicht dazu da, den Menschen zu zerstören. Sie sind dazu da, ihn zu retten. Zum Beispiel das Wort Gottes. Zum Beispiel die Stiefel, die man braucht zur Verkündigung des Evangeliums. Das Wort Gottes ist eine ganz wichtige Waffe in diesem Kampf. Anlegen die Waffen des Lichts. Lasst mich ein Wort sagen zu der Waffenrüstung. Da ist mir ein Vers aufgefallen in Epheser 6, wo die ganze Waffenrüstung aufgelistet ist. Der Helm des Heils und so weiter. Da ist mir ein Vers aufgefallen. Und da heißt es, also da sagt Paulus, also nehmt das und zieht das an und zieht das an und zieht das an. Und dann kommt, indem ihr, jetzt sagt er uns, wie wir die Waffenrüstung anlegen sollen. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist. Und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Liebe Freunde, wir können die Waffenrüstung nicht anziehen, ohne dass das begleitet ist von Gebet. Wir wissen gar nicht, wie wir die Waffenrüstung benutzen sollen, wenn es nicht begleitet ist von Gebet. Wir wissen gar nicht, was man mit der wunderbaren Schrift, mit diesem Wort alles tun kann, was das alles bewirkt, wie wir es einsetzen können, wenn wir nicht das begleiten mit Gebet. Das dazu nur. Waffen des Lichts. Nicht mehr. Den Herrn Jesus anziehen. Das kennen wir, ne? Den Herrn Jesus anziehen. Das hören wir so häufig in der Schrift. Ich habe da mal auf einer Hochzeit drüber gepredigt. Den Herrn Jesus anziehen. Das war der Wunsch des Brautpaares. Was ist das, den Herrn Jesus anziehen? Ja, man muss sich nur vor Augen führen, wie der Herr Jesus ist. Seine Liebe ist bedingungslos. Wir haben das letzte Woche von Ralf Wiegand so wunderbar gehört. Ohne Bedingung liebe ich dich. Es ist mir egal. Und ich meine jetzt nicht nur eheliche Liebe, sondern die Liebe zum Nächsten. Ja? Es ist mir egal, wie du aussiehst. Es ist mir egal, wer du bist. Es ist mir egal, wo du stehst, wie viel Geld du hast. Es ist mir egal, ob du mir sympathisch bist von der Natur her oder nicht. Es ist mir egal. Ich liebe dich. Ich bin schuldig, dich zu lieben. Kann ich das sagen? Die Liebe Christi ist bedingungslos. Seine Demut. ist so groß, dass er sich unter die Menschen erniedrigt. Freiwillig. Wo er doch hätte vom Kreuz herabsteigen können. Und er hätte es allen zeigen können. Das habe ich mir so innerlich immer mal gewünscht. Herr, zeig's ihnen doch! Der erniedrigt sich unter die Menschen und lässt sich von ihnen malträtieren und töten. Bedingungslos. Tiefe Demut. Seine Sanftmut und Barmherzigkeit gegenüber der Ehebrecherin. Da gab es kein Pardon gegenüber Ehebrechern. Die wurden gesteinigt. Zack, zack ging das, wenn sie erwischt wurden. Die Sanftmut und Barmherzigkeit, mit der er der Ehebrecherin begegnet. Auch seine Klarheit. Die Reinheit Jesu. Sein Herz ist vollkommen rein, wenn ich meine Motive überprüfe. Warum tue ich etwas? Was bewegt mich eigentlich zu den Schritten, die ich unternehme? Was ist der Grund dafür, dass ich etwas tue? Motive und Beweggründe, ist das rein? Meine sind nicht rein, das kann ich euch sagen. Ich muss das immer wieder Gott bringen und ihn bitten, mich zu reinigen. Was sind meine Beweggründe? Und so weiter. Zieht den Herrn Jesus an. Keinerlei falsches und fragwürdiges Motiv ist in Jesu Herzen. Keins. Zieht den Herrn Jesus an. So. Jetzt haben wir das. Aufwachen. Ausziehen. Den Schlafanzug. Und anziehen. Den Herrn Jesus. So, und jetzt kommt das Wichtigste dieser Predigt. Ich hoffe, ihr seid noch wach. Für mich ist das hundertprozentig wichtig, was jetzt kommt, weil ohne das wäre ich nicht hier. Es gibt, wenn ihr ein ganz kleines bisschen Theologie vertragt, es gibt einen Unterschied zwischen affirmativen Aussagen und appellativen Aussagen. Wir haben hier eine Passage vor uns, die ist rein appellativ. Ich zeige das mal gerade kurz. Die ist rein appellativ. Da wird uns gesagt, was wir zu tun haben. Und das tut die Bibel, und zwar en masse. Sie sagt uns, was wir tun sollen. Befehl, dringende Empfehlung, Rat. Das ist appellativ. Und das ist wichtig. Ich sage euch, wenn es die andere Kategorie nicht gäbe, nämlich affirmativ, der Zuspruch, das Versprechen, die Verheißung. Ich wäre nicht hier, ich bin mir sicher, ich wäre auch gar nicht zum Glauben gekommen. Für mich wäre das Christentum keine Option, null. Deshalb, dieses ist die appellative Passage und ich sage euch, und ich meine, ist meine Meinung jetzt, es gibt in der Schrift keine einzige appellative Passage, zu der es nicht auch irgendwo eine Affirmative gibt. Und zwar haben wir die heute gehört im 1. Thessalonicher 5. Ich lese nochmal diesen Absatz, auf den es ankommt. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr seid alle Söhne des Lichts. Und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Das ist der Zuspruch, den uns Gott gibt. Ihr seid doch gar nicht in der Finsternis oder von der Finsternis. Ihr seid doch Söhne des Tages. Ihr seid doch Kinder des Lichts. Durch den Glauben, durch meine Gnade, durch den Heiligen Geist, den ich euch gegeben habe, durch alles Geistliche, was ich euch geschenkt habe, seid ihr doch in der Lage, in eine Lage versetzt, in der ihr das Appellative hören könnt, gern hört, im Vertrauen darauf und in der Zuversicht, dass Gott wirkt, dass Gott handelt. Diese Zuversicht brauche ich. Ich brauche diese Zuversicht. Wenn ich höre, zieh den Herrn Jesus an und mache mir klar, was das bedeutet. Mir wird's schwindlig. Ich sage mir, das geht nicht, das ist unmöglich. Aber Gott sagt, du bist ein Kind des Tages. Ich habe dich wiedergeboren aus unvergänglichem Samen. Ich habe dir den Heiligen Geist gegeben. Ich habe dir alle himmlischen Segnungen gegeben, damit du ein neues Leben führen kannst. Das ist für mich das Entscheidende. Und deshalb sind wir auch, letztes Wort. Ah, da ist es ja. Können wir mal gerade lesen. Ich dachte, ich hätte es gar nicht gehabt. Das ist das Wort, was ich eben vorgelesen habe. Und ja, ich mache mal eine 2. Sekunden Pause, dann könnt ihr das mal lesen. Das ist nochmal der Zuspruch. Das ist nochmal das Versprechen. Das ist die affirmative Passage zu unserer appellativen. Ja, und deshalb sind wir keine Stubenkatzen. Das bedarf einer Erläuterung, ja? Heidi, nichts gegen deine Stubenkatze. Aber wir sind keine. Es gibt Stubenkatzen, die haben nie Freigang erlebt. Ja, die gibt es. Die sind in der Wohnung vollkommen glücklich. Ja, und die sind da vollkommen geborgen. Und wehe, man lässt sie raus. Man kann sie nicht rauslassen. Das bedeutet den Tod für die Katze. Ne? Stimmt doch. Ja? Die kann man nicht rauslassen. Leute, wir sind keine Stubenkatzen, die in der Nacht bleiben wollen. Wir scharren an der Tür. Wir sind Wildkatzen. Wir wollen raus. Wir wollen den Tag erleben. Ja? Das ist in uns, weil Gott es uns geschenkt hat, in unser Herz. Ja, das rauswollen, das aus der Finsternis rauswollen in diesem Falle, das aus dem Bett rauswollen, das aus dem Schlafanzug rauswollen, das reinwollen in die Kleider des Tages, das hat Gott uns geschenkt. Lasst uns das immer wieder wachrufen. Lasst uns Gott bitten, dass er das immer wieder wachruft. Und lasst uns ihn bitten, dass er uns immer wieder aufweckt. Und dass er uns befähigt, diesen Schlafanzug auszuziehen und die Tageskleidung anzuziehen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Amen. Amen.
Ich bete noch für uns. Herr, ich bin so dankbar, dass du uns erlöst hast. Ja, du sagst, dass der Tag der Errettung jetzt näher ist, als da wir gläubig wurden, nämlich der Tag, an dem wir vollendet werden, an dem die Errettung zu 100% Wirklichkeit wird. Vater, ich danke dir dafür und preise dich, dass du so ein Ziel für uns hast. Herr, ich danke dir, dass du das auch vollbringst, weil du dein Werk begonnen hast, du wirst es auch vollenden. Ich bete das für uns, für die ganze Gemeinde, dass du das tust und dass wir so richtig in Freude und in Kraft und in deiner Gnade vor allen Dingen, in Christus als Kinder des Tages hier leben und in der dunklen Welt, weil das dein Wille ist. Amen.
Amen.